Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Meine Präsentation hat 33 Folien und ich hoffe, dass das dann zeitlich ausgeht. Auf welches muss ich drücken?
Probieren wir das.
Okay. Wunderbar. Ich habe den Auftrag so verstanden, dass ich einen Bogen spannen soll von Fehler, also Vertrauen, Fehler, Umgang damit, Angst, dass ich diesen Bogen irgendwie spannen soll und das aus meiner Beziehung, aus dem Krankenhausalltag. Das heißt, ich bin also aufgefordert worden, obwohl ich kein guter Redner bin, dieses Feld ein bisschen abzustecken. Ich habe das so interpretiert und ich wurde nicht overruled, dass ich ein bisschen einen Einblick in die Fehlerkultur und Patientensicherheit geben soll und dass ich vielleicht einen kleinen Abriss über so gängige Tools bringe. Und vielleicht als Take-Home-Message, auf was könnten Sie selber als Patient achten, dass Sie sehen, ob in diesem Krankenhaus eine gute Sicherheitskultur vorherrscht oder nicht. Meine Interessenskonflikte am Anfang, also ich bin Primararzt am BKH Kufstein, das ist mein Brötchen, also mein Hauptverdienst. Die anderen beiden bringen nichts. Ich bin Trainer für die Firma Assecurisk. Das ist eine Firma, die sich für Patientensicherheit einsetzt und Patientensicherheitstools in Krankenhäusern versucht zu etablieren. Und dort arbeite ich so zweimal im Jahr einen Tag, sogenanntes Medical Team Training. Und ich bin seit der Corona-Zeit Inhaber und allein Geschäftsführer und Superman der Firma MedMed.at, die sich mit Beratung, Entwicklung, Coaching und Mediation im Gesundheitswesen beschäftigt. Der Umsatz dieser Firma ist 0 Euro pro Jahr, weil das Gesundheitswesen keine Beratung, Entwicklung, Coaching und Mediation braucht. Das, was ich Ihnen heute bringe, ist sehr subjektiv eingefärbt und deswegen sollten Sie wissen, wer ich bin, um das besser für Sie dann einordnen zu können. Also ich bin 61 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder, ein Enkelkind, bin Facharzt für Gyn- und Geburtshilfe. Ich bin Primararzt seit 2005 am BKH Kufstein und seither haben dort 20.000 Geburten stattgefunden und auch ungefähr 20.000 Operationen. Bei 2 Kindern hätte es nicht sein müssen, dass die verstorben sind. Ich habe 13 Ärzte im Team und 12 Hebammen. Bisher über 2000 Nachtdienste geleistet und zusätzlich 1000 Rufbereitschaften. Bin aber laut österreichischem Gesetz kein Schwerarbeiter, weil das, was ich mache, keine Arbeit ist. Ausbildungen zum Notarzt, das ich nie aktiv ausgeübt habe. Ich bin Riskmanager täglich und Mediator ebenfalls täglich. Habe also eine Ausbildung zum Mediator gemacht, nicht um Mediator zu werden, sondern eine bessere Führungskraft. Ich bin ein Praktiker in diesem System und die Beispiele, die ich Ihnen heute bringe, sind völlig frei erfunden. Irgendein Zusammenhang zu Lebenden oder Toten ist völlig aus der Luft gegriffen und nicht vorhanden. Aber zur besseren Darstellung muss ich die Leute mit Namen versehen, damit man sich ein bisschen etwas besser vorstellen kann. Jetzt ist schon Nachmittag und alle sind müde und ich hätte mir das ein bisschen interaktiv vorgestellt. Daher würde ich Sie bitten, alle, die hier im Publikum ein Abitur oder mehr Abschluss haben, die mögen bitte aufstehen. Und weil jetzt noch nicht alle stehen, auch die, die einen Grundschulabschluss haben, die möchten auch bitte aufstehen. Okay, nachdem das Thema ja auch Angst ist, möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen Angst machen. Es geht darum, dass wir versuchen, gemeinsam eine Rechnung zu machen. Und zwar ist das eine Rechnung, die in der 4. Schulstufe in Österreich gemacht wird. Und das ist eine reine Addition, sind nur ganze Zahlen, ist ganz einfach. Und das Gute daran ist, wir rechnen gemeinsam alle im Kopf und wir sagen dann gemeinsam auch die Antwort, dann fällt es nicht so auf, wenn es vielleicht der eine oder der andere falsch hat. Okay, wir proben das einmal. Wie viel ist 2 und 2?
4.
Sehr gut. Wie viel ist 4 und 4?
8.
Okay, jetzt sind es mehr Ziffern, aber dafür einfachere. Okay, jeder rechnet im Kopf mit und zum Schluss machen wir dann die Antwort. 1000 plus 40 plus 1000 plus 30 plus 1000 plus 20 plus 1000 plus 10 ist
5000.
Super. Alle, die 5000 haben, dürfen sich niedersetzen. Ja, hallo. Was ist da los? Was haben Sie rausgebracht? 4.100? Wie viel ist denn 4.090 und 10? Wie viel ist 4.090 und 10? 4.100. Jetzt haben wir ein Problem. 5.000 ist falsch. Ich habe draußen schon gesprochen mit dem Sekretariat. Es dürfen alle das Maturazeugnis draußen dann abgeben. Außer Sie. Gratuliere, Sie sind die Gefährliche in unserem, weil Sie glauben jetzt, dass Sie keine Fehler machen. Und alle anderen haben erfahren, dass wir leicht Fehler machen, wenn wir ein bisschen unter Druck gesetzt werden und wenn ich etwas vom menschlichen Gehirn verlange, was das menschliche Gehirn ganz schlecht kann, nämlich Zehnersprünge und Rechnen überhaupt. Das heißt, wir verlangen vom menschlichen Gehirn oft Dinge, die es schlecht kann und sind dann enttäuscht, wenn es es nicht kann. Und Sie sehen auch, dass ich den Fehler schon vorausgesagt habe. Der Fehler war vorhersehbar. Und auf das möchte ich später aufbauen. Angst ist eben ein Grundgefühl und es wird bedrohlich empfunden und es macht Unlust und Besorgnis. Fehler sind Abweichungen vom Zustand des Idealen oder des Ergebnisses und von den Regeln. Und es ist eine Nichterfüllung der Anforderung. Vertrauen ist das, wo ich jetzt gar nichts mehr drüber sagen muss, weil das ist heute schon so wunderbar von Professor Fuchs und so weiter erklärt worden. Einer mit 2000 Nachtdienste kann das sicher nicht besser. Jetzt habe ich mich selber gefragt und auch meine Mitarbeiter gefragt, naja, was sind denn die Ängste, die ihr so im Nachtdienst habt? Was ist denn da so? Und ich habe auch den Auftrag so empfunden, dass es von den Arbeitenden her beleuchtet werden soll mit den Ängsten und mit den Fehlern. Und die Ängste, die mir geschildert wurden und die ich auch selber so empfinde, sind eben, dass man überfordert wird, dass man den Ansprüchen vielleicht nicht genügt, dass man etwas übersieht oder auch Angst vor dem übergeordneten Arzt, vom Oberarzt oder die Hebammen haben Angst, vielleicht den Arzt anzurufen und dann eine am Deckel zu kriegen, warum rufst du mich denn schon wieder an? Auch die Angst zu verschlafen. Also Angst, Fehler zu machen und aus dem heraus entsteht ein Bedürfnis nach Sicherheit. Die Auswirkungen der Angst im Dienst, die wir sehen, sind vegetative Störungen, Herzrasen, Durchfall, Schwitzen, Schlafstörungen, Hypertonie, da steht einer vor Ihnen. Ein Hypertoniker. Ich hatte auch intermittierendes Vorhofflimmern. Jetzt mal, wenn ich in der Nacht angerufen worden bin, ist das losgegangen. Haben Sie mir aber in Innsbruck weggebrannt. Angststörungen, Panikattacken, innere Abgrenzung, Sarkasmus sehen wir sehr häufig bei uns, Ironie, Wurstigkeit oder auch innerer Widerstand mit Störung des Teams. Sie alle kennen Omega-Typen in Ihrem Team, die braucht es natürlich auch, aber die resultieren manchmal daraus. Und daraus resultieren auch für Sie alle als Patienten die Qualitätseinbußen. Ich lese jeden Abend Asterix, was meine Frau immer beeindruckt, dass ich immer noch drüber lachen kann. Ich bin halt so naiv gestrickt. Und das ist aus Asterix und die Normannen. Und die Normannen sagen dem Krautphönix, er soll ihnen Angst machen. Das versuche ich jetzt. Drei Beispiele aus dem Jahr 2025 völlig frei erfunden. Die Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter ist wirklich ganz eine Liebe. Ein bisschen ein Wasserl, wie wir sagen. Die Schwiegermutter tastet einen Knoten in der Brust. Drei Wochen später beim Radiologen, Beirats 5 heißt hochgradiger Verdacht auf Mammakarzinom. Drei Wochen später Termin in der Brustambulanz mit Standzeit. Drei Wochen später Besprechungstermin. Drei Wochen später PET. Wir sind alle im Rechnen schlecht, aber das ist eine ganz schöne Zeit. Dann neoadjuvante Chemotherapie, 6 Zyklen sind veranlagt, das machen die anderen. Nach 4 Zyklen beschließt man bei der 84-Jährigen, die Nebenwirkungen sind zu groß, wir hören auf. Das geht nicht mehr. Sie hat aber ihren Termin schon bei den Gynäkologen, geht dann brav zu den Gynäkologen, redet nicht mit dem Schwiegersohn und die sagen dann, naja, bei Ihnen hätten wir ja schon längst operieren können, die Chemotherapie ist ja schon lang aus. Die Freundin. Die Freundin ist die Frau meines Freundes. Nicht meine Freundin, aber schon meine Freundin. Geht zur Früherkennungsmammographie, Routinemammographie, auffälliger Befund. Bitte kommen Sie in einem halben Jahr nochmal, das müssen wir uns nochmal anschauen. Halbes Jahr später, na, Befund ist in Ordnung, passt. Halbes Jahr später bekommt sie Rheuma, wird rheumatologisch behandelt und so weiter, dann kriegt sie mit diesem Rheuma eine Lungenentzündung, wird eine Computertomographie gemacht, Lungenmetastasen, Lebermetastasen, 55 Jahre alt. Der Sohn meiner Nachbarn, ganz ein Lieber, aber den gibt es eigentlich nicht. Auf jeden Fall ist er ein mordsmäßiger Rettungsfahrer und studiert Medizin an einer Universität im Westen dieses Landes. Und dann kriegt er dort Bauchweh. Und nachdem er dort keinen Hausarzt hat, geht er in die Notfallsambulanz der besten Universitätsklinik in den Alpen. Und wird dort in den Warteraum gesetzt, wird ihm Blut abgenommen. Und bei dieser Blutabnahme wird auch gleich eine Leitung, nennen wir das, gelegt. Und während er dort 3 Stunden wartet, bekommt er eine Infusion mit Paracetamol 1 Gramm und 2-mal Novalgin 1 Gramm Schmerzmittel, weil er so weh hat. Kommt dann zum Arzt. Der Arzt schaut sich das Labor an und sagt, kein CRP, ein bisschen Leukozytose, ohne den Bauch abzutasten, das ist eine Darmgrippe. Gehst wieder nach Hause und gehst in 2 Tagen zum Hausarzt, da sagen wir dir jetzt dann zur Laborkontrolle. Der ist brav, in der Nacht hängt ihm der Kommiltone wieder Schmerzmittel an, in der nächsten Nacht wieder. Er geht zum Hausarzt, der Hausarzt nimmt ihm ein Blut ab, schaut auch den Bauch nicht an und kriegt dann am nächsten Tag in der Früh das Labor, CRP 40 bei einem Normalwert von 0,5. Wird dann, der Hausarzt schickt ihm gleich die Rettung, ihm geht es eh schon total schlecht, in die Notaufnahme von der weiterhin besten Universitätsklinik der Welt. Und dort wird dann ein CT gemacht, ist ein perforierter Appendix. Und wir haben leider keine OP-Kapazität, du wirst in ein Bezirkskrankenhaus geführt und dort operiert, was dann auch stattgefunden hat. Dann 2 Wochen später Schlingenabszess, noch einmalige Operation. Er ist immer nur ein netter Kerl. Das linke ist mir passiert. Das ist eine Röntgenaufnahme 3 Monate nach einer Krebsoperation. Die haben mich ins Röntgen geholt und gesagt, ich soll mir das einmal anschauen. Ich habe gesagt, ihr habt da was liegen lassen auf dem Bauch von der Patientin. Nein, nein, das Aufnahme im Stehen. Gott sei Dank ist das Metall, das geht leicht außer. Wie gehen wir um in der Medizin derzeit? Umgang mit Fehlern in der Medizin, habe ich Ihnen rechts eine Grafik davon gezeigt. Damit wäre eigentlich mein Vortrag zu Ende. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Um welches Problem handelt es sich? 1500 vermeidbare Tote im Krankenhaus in Österreich circa und in den USA ist Medical Error die dritthäufigste Todesursache. Bereits 99 To Err Is Human hat das auch gezeigt. Also in meinem Lebensalter ist Medical Error sicher die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf und Tumor. Noch vor Suizid. Wir fragen immer wer, aber wir sollten eigentlich fragen warum und das tun wir deswegen, weil das leichter ist zu fragen. Wenn wir aber fragen, warum, dann müssen wir sagen, dass in der Fehlerforschung 80% der Fehler no technical skills sind. Das heißt, das hat mit unserer unmittelbaren Profession überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ganz was anderes. Die Ursachen von medizinischen Fehlern sind hier bei 3000 schweren Ereignissen aufgelistet. Und da sehen Sie, dass ganz ein hoher Anteil ist Kommunikation, Einschulung, Training. Und das, womit wir uns bei den Kongressen und so weiter beschäftigen, die Kompetenz und Qualifikation ist gar nicht so wichtig. Ein weiterer Aspekt bei der Fehlerforschung ist, dass jeder Fehler eine systemische Komponente hat. Und das soll dieses Bild verdeutlichen. Ich bin jetzt auch nicht der große Fehlertheoretiker oder ich kann einer da einfach nur sagen, es gibt schon Lösungsansätze, um das Vertrauen jetzt wieder ein bisschen Ihnen zu geben. Aus meiner Sicht auf der emotionalen Ebene Lösungsansätze und auch auf der rationalen Ebene. Auf der emotionalen Ebene ist heute schon ganz viel gesagt worden. Das sind die vertrauensbildenden Maßnahmen, die es in jedem Team braucht. Aus meiner Sicht ganz dringend notwendig in der Medizin gute Führung, Fehlerkultur. Es gibt auch Systeme, die das Vertrauen fördern sollen. Das ist das CIRS-System zum Beispiel. Critical Incidence Reporting System ist auch aus der Luftfahrt abgeschaut, wo es darum geht, dass man sozusagen Beinahe-Ereignisse sichtbar macht, um daraus zu lernen, dass nicht wirklich aus dem Fehler ein Schaden entsteht. Das kommt auch aus der Luftfahrt. Ganz interessant aus der Luftfahrt ist, dass die Fluglinien, die die sichersten sind, die meisten Meldungen ins CIRS einmelden. Also es sind derzeit British Airways und die australische. Ist ganz spannend. Wichtig ist auch klarzumachen, dass Fehler menschlich sind und wir müssen eher dafür sorgen, dass Fehler nicht zu Schaden führen. Weil wie Sie bei unserem kleinen Rechenbeispiel gesehen haben, Fehler sind vorhersehbar, sie sind immanent, weil wir einfach Menschen sind. Aber das Fatale wäre, wenn wir jetzt darauf vertrauen, dass wir immer richtig ausrechnen, dass 4090 und 10 nicht 5000 ist. Und das System sollte das vorher berücksichtigen, dass wir das einfach nicht gut können und vielleicht trotzdem ein guter Arzt oder eine gute Pflegeperson oder auch sonst eine gute Person sind. Und in der Führung ist es auch wichtig, dass wir die Sicherheit geben. Hier ist ganz fest in der Forschung und in der derzeit ja die psychologische Sicherheit im Gespräch, bin ich jetzt auch kein Experte drüber, gibt es ganz viel Literatur, die setzen halt sehr auf das Speak-up, dass sich die Leute in einer guten Umgebung auch sagen trauen, heute, das kommt mir komisch vor. Und wie die Sie, wenn Sie jetzt gesagt hätten, hey, das kommt mir komisch vor, ich habe zwar alle 5000, aber ich habe 4100, das ist jetzt komisch. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass die Angst eben mehr zum Respekt wird. Auf der rationalen Ebene gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Tools. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus meiner Sicht ganz wichtig die Entwicklung von Standards. Dann gibt es auch sogenannte Quick Reference Cards, da zeige ich Ihnen dann später eine. Die haben wir in der Brusttasche und die dienen dazu, in einer kritischen Situation schnell zu checken, was ist denn das Wichtige, auf was muss ich denn achten. Dann meiner Meinung nach extrem wichtig der Einsatz von Scores, um subjektive Eindrücke zu versuchen zu objektivieren. Auch 1450 arbeitet zum Beispiel mit Scores. Ist besser, als wenn es zum Hausarzt gehen übrigens. Procedures. Procedures sind so Standardabläufe, wo jedem klar ist, was es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen gehe,
gibt sie mir sofort die Hand. Obwohl ich ihr nicht gesagt habe, ich gebe dir jetzt die Hand oder so. Und wenn das ein Außerirdischer betrachten würde, der würde vielleicht sagen, ja, was passiert denn da? Da werden jetzt 250.000 Keime übertragen. Was machen denn die? Und wir haben aber diese Dinge in uns und die sollten wir eben auch für unser Berufsleben zum Beispiel nutzen. Dazu gehören Checklisten. Sie haben heute in der Früh gesehen, dass sie eine Checkliste verwendet hat, um dass sie nichts vergisst, was sie uns sagen will mit der Pause und so weiter. Sie verwenden alle jeden Tag eine Checkliste, wenn sie einkaufen gehen. Das ist für sie völlig normal. In der Medizin, Wahnsinn, Checkliste, bist du fertig. Aber einkaufen schon. Dann Briefings und Debriefings, das sind kurze Besprechungen, was machen wir denn heute und auch danach eine kurze Reflexion, was ist denn passiert. Sichere Kommunikation, dazu zählen wir die strukturierte Kommunikation, Entschuldigung, und das Readback. Und da zeige ich Ihnen dann noch was, Patienten-ID ist ganz, ganz wichtig, M&M-Konferenzen, das sind Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen, wo man sozusagen Fälle bespricht. Simulationstrainings, wir haben Gott sei Dank jetzt in Kufstein ein Simulationszentrum, wo wir einmal im Jahr trainieren, als interdisziplinäre Teams und eine Closed-Loop-Organisation. Also wenn Sie wissen wollen, was Closed-Loop ist, dann überwinden Sie sich einmal, fahren Sie zum Drive-In, McDonald's und dort wird eine schlecht deutsch sprechende Kraft erfolgreich ihre Bestellung entgegennehmen, indem sie sie nur einmal fragt und sie werden dann nur einmal am Bildschirm bestätigen, ja, diesen Big Mac und so weiter. Okay? Also das soll das Netz geben und das Vertrauen sozusagen vielleicht stärken. Zum Schluss drei Beispiele. Präoperatives Team Timeout, strukturierte Kommunikation und Readback-Verfahren. Das Team Timeout, der Arzt kommt ungefähr und die Leute kommen ungefähr so in den OP und es soll am Anfang vom OP geklärt werden, ob alle wissen, um was es geht und ob wir die richtige Patientin operieren und das Richtige operieren. Und wurde eine internationale Studie darüber gemacht. Wir sagen also, Patient, wissen wir, was wir operieren und so weiter und so fort und das wurde wissenschaftlich untersucht. Und diese Ergebnisse wurden im New England Journal of Medicine, das ist die Bibel der Medizin, publiziert. Was da rausgekommen ist bei Routineoperationen. Revisionen, perioperative Komplikationen und chirurgische Infektionen. Nachdem sie alle sitzen, gebe ich einer die Zahlen, ist unvorstellbar. -25%, also Revisionen und Komplikationen ein Drittel. Nur, wenn man sie zusammensitzt und sagt, wissen wir eigentlich alle, was wir dann. Dauert ungefähr 30 Sekunden, die OP-Minute im Krankenhaus Kufstein kostet ungefähr 50 Euro, das heißt es sind 25 Euro Investition. Aber das Problem ist die Kultur, weil der Herr Primarius Dr. Rainer Haider wird vom türkischen Ümit, der einen 6-Wochen-Kurs hinter sich hat, gefragt, hey Alter, weißt du eigentlich, was du operieren willst? Ne? Sagt man in Wien. Und das ist irre, ein irres Problem. Wenn es darum, weil es eine Verhaltensänderung erfordert, wenn es darum gegangen wäre, was machen wir denn für neue Hüfte rein, weil die ist um 36% besser als die alte Hüfte, dann ist morgen die neue Hüfte da. Aber wenn es darum geht, das Verhalten ändern zu müssen, dann ist es extrem schwierig. Dann zeige ich Ihnen noch ein Quick Reference Cards. Sie haben ja gehört von mir, dass ich ungefähr 1000 Rufbereitschaften gemacht habe. Die haben mich ja nicht angerufen, weil eine Geburt so super war, sondern meistens, weil es irgendein Problem gegeben hat. Und dann wachst du auf und sollst dich jetzt da reinfinden. Und da können solche Kartel dienen. Das ist eine Safe Briefing Card, die habe ich immer noch auf meinem Nachtkastel liegen. Und da geht es darum, dass ich schnell reinkomme und dass wir beide, die wir telefonieren, miteinander wissen, von was wir reden und was wir brauchen. Und das wäre eine Möglichkeit, sozusagen eine strukturierte Kommunikation zu machen. Es geht um die Situation, Ausgangslage, auf Englisch heißt das Aspire, aber das verstehen wir nicht, ich sowieso nicht. Und dann, welche Fakten haben wir, brauchen wir noch Fakten und welche Entscheidung treffen wir? Das wäre eine Quick Reference Card.
Vorsichtig! Bleib stehen!
Strukturierte Kommunikation, Readback-Verfahren.
Hör mal, Kleiner.
Ja, yes,
Ich möchte, dass du etwas sehr Wichtiges für mich erledigst, ja?
Ja, gut.
Lauf schnell nach Hause und ruf die Notaufnahme des Krankenhauses in Northbank an. Die Nummer ist 932-1000. Sie sollen den OP-6 vorbereiten und die Anästhesistin Isidor Turek verständigen. Telefon 472-2112, Code Nummer 12. Sorg dafür, dass sie einen Krankenwagen schicken mit Sanitätern. Leichtem IV, D5 und WKVO. Alles klar?
Notaufnahme des Northbank Krankenhauses verständigen. 932-1000. OP-6 errichten und die Anästhesistin Isidor Turek verständigen. 472-2112, Code Nummer 12. Krankenwagen mit Sanitätern und leichtem IV, D5 und WKVO.
Sehr richtig.
Sieht mir ganz nach einem Subduralhämatom aus.
Ach, was du nicht sagst, wirklich, ist aber nicht deine Aufgabe, Diagnosen zu stellen.
Aber ich dachte...
Du solltest es lieber gehen. 3 Jahre Kindergarten und schon glaubst du alles zu wissen. Ist noch nicht mal trocken hinter den Ohren. Es ist doch kein Subduralhämatom, es ist Epidural. Ha! Das bringt mich in Rage.
Letzte Folie. Was sollte ich als Patient vielleicht beachten? Bei der Patienten-ID 2 voneinander unterschiedliche Merkmale. Ansprechen, also üblich ist ansprechen mit dem Namen. Grüß Gott, Herr Schweiger. Bitte aus Patientensicherheitsgründen sagen Sie mir nur Ihren Vornamen und Ihr Geburtsdatum. Brauchst du jetzt nicht. Dann schauen Sie, ob dort Checklisten verwendet werden. Gibt es ein Team-Timeout? Gibt es Standards? Mein Vater, Achillessehnenriss, kriegt einen Gips, nach 3 Tagen Schmerzen, geht wieder rein, Thrombose. So wird stationär aufgenommen, sage ich, wenn der Primarius, also Sonderklasse, kommt, fragst du nochmal, ob es einen Standard gibt, wenn man einen Gips kriegt, ob man dann blutverdünnt werden soll oder so. Was hat der Primarius geantwortet? Wollen Sie mich klagen? Scores, ob Scores verwendet werden. Und Professor Norbert Bateisky hat in der Kronenzeitung eine Checkliste für Patienten aufgelistet, die Sie sich gerne herunterladen können. Danke vielmals.